Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Auch im zweiten Gruppenspiel der Heim-WM gab es für die deutsche Handballnationalmannschaft einen klaren Sieg. Sie gewannen gegen Brasilien klar und souverän mit 34 zu 21. Zur Hälfte, zur Pause hatte es 15 zu 8 gestanden. Und dieser zweite Sieg in Folge war über weite Strecken schon eine echte Machtdemonstration der deutschen Mannschaft. Und diese Machtdemonstration und Demonstration der Stärke brachte die 13.500 Fans in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena in Berlin dann auch so richtig in Wallung. Wir blicken zurück auf dieses Spiel, analysieren den zweiten Auftritt der deutschen Mannschaft. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich Sebastian Mühlenhof, unser Handball-Experte. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Du Sebastian, im Vorfeld wurde ja immer wieder gesagt, Brasilien wäre so eine erste echte Herausforderung für die deutsche Mannschaft. Und die Brasilianer, die hatten ja auch am Vortag nur knapp gegen Frankreich mit 2 Toren verloren und da ein Ausrufezeichen gesetzt. Also Deutschland war im Grunde gewarnt, aber dann hatten die Brasilianer am Ende überhaupt nichts zu bestellen. War dieser harte Kampf gegen Frankreich für die Brasilianer dann doch so kräfteraubend, dass sie heute gar nichts mehr konnten, oder waren die Deutschen einfach so stark?
Ich glaube, es war so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also man hat den Brasilianern dann noch gerade hinten raus schon angemerkt, dass sie doch wirklich angenockt sind, dass auch dieses Spiel noch nicht mal 24 Stunden vor ihnen doch einiges an Kräften geraubt hat. Aber trotzdem, die deutsche Mannschaft hat stark gespielt, eine super Abwehr hingestellt. Also da haben die Brasilianer gerade in der Anfangsphase wirklich keine Lücke gefunden, haben überhaupt wirklich suchen müssen, um irgendwie mal aufs Tor zu kommen, sind dann versucht, mit Hüftwürfen zu agieren, die dann auch teilweise funktioniert haben. Da haben die Deutschen noch so ein bisschen Probleme, müssen noch ein bisschen daran arbeiten, weil das wurde immer wieder benutzt von den Brasilianern als gutes Mittel, um dort die Tore zu erzielen. Und deswegen haben sie dann noch ein paar Tore erzielen können, sind ein bisschen besser reingekommen. Aber die Deutschen haben das so stark gespielt in der Abwehr. Also ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, dass ich eine Mannschaft sehe von 2006, wie stark sie gestanden haben. Der Innenblock, Winczek, Pekela hat quasi gar nichts zugelassen. Die haben wirklich den Kreis sehr gut im Griff gehabt und auch immer wieder raus gewesen, wenn jemand gekommen ist, den man dort decken müssen, der zum Wurf gegangen ist. Also von da, das war wirklich richtig, richtig stark. Und das war auf jeden Fall ein starkes Zeichen. Solche Mannschaft musst du auch erstmal so klar besiegen. Aber natürlich waren die Brasilianer auch mit Sicherheit nicht bei 100%, weil sie noch ein bisschen müde gewesen sind und auch wieder ihre Chancenwertung unterirdisch war. 51%, das war schon das Problem vorher im Spiel gegen Frankreich, aber diesmal eben so schlecht, deswegen kann man auch einfach nicht gewinnen, wobei man natürlich auch sagen muss, Andy Wolf, gerade Anfangsphase richtig stark gewesen.
Genau, erste Halbzeit, da hat er ja wirklich fast alles gehalten, was irgendwie auf sein Tor kam. In der zweiten Hälfte, da hat er dann ein bisschen mehr reingelassen am Ende. Na gut, er hat sich auch mit Silvio Heinevetter dann noch abgewechselt. 33% standen an ihm, bei ihm am Ende zu Buche. Das ist ein okayer Wert, kann man auf jeden Fall sagen.
Genau, das ist ein okayer Wert. Er hatte so ein paar Bälle, die ihm da durchgerutscht sind, die ein bisschen unnötig waren, wo er dran gewesen ist, aber dann ja, die nicht mehr die richtige Körperspannung hatte, um die Bälle abzuwehren. Deswegen, es ist in Ordnung, es ist okay. Silvane wird auch noch ein bisschen Spielzeit bekommen. Auch wichtig für ihn, dass er auch so ein bisschen in Rhythmus mit reinbekommt. Zwar nur einen Ball gehalten, aber ich denke auch, dass einfach die Spielzeit dann auch einfach das Wichtige für ihn sein wird. Und dann mal gucken, wie dann auch das Wechselspiel in den nächsten Spielen sein wird, auch wie dann Andy Wolf sich präsentieren muss, weil es ja wichtig, dass beide Torhüter drin sind, auch wenn Andy Wolf Nummer 1 ist.
Genau, die klare Nummer 1, da hatte sich Christian Prokop ja vor dem Turnier schon weit im Voraus festgelegt. Die Frage war ja, wie geht Silvio Heinevetter mit dieser Situation um, eben die klare Nummer 2 zu sein, wie ich finde, und was man auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Brasilien so mitgekriegt hat, sehr locker, sehr gelöst, der macht das gut.
Genau, das finde ich auch. Also es ist wirklich ein sehr, sehr positiver Aspekt, den man dort sagen muss. Es gab ja auch vor dem Turnier einige Leute, die gesagt haben, dass das Verhältnis zwischen den beiden nicht so gut ist, aber es scheint scheinbar so weit in Ordnung zu sein, dass der eine und dem anderen doch da wirklich unterstützen. Und das ist, glaube ich, ein positives Zeichen, dass sie, wenn sie sich wirklich nicht mögen, dass sie es zumindest außen vor lassen, dass sie sagen, wir wollen hier bei der WM erfolgreich sein und akzeptieren die Rollen, die uns der Bundestrainer zugeteilt hat. Und das ist, glaube ich, für den Bundestrainer wichtig, weil auch seine Entscheidungen dadurch akzeptiert werden, aber auch für die Mannschaft und für die beiden Spieler auch vom Vorteil, wenn die alle mit der Situation so zufrieden sind. Wir wissen auch genau, Silvio Heinevetter, der wird seine Spielzeit bekommen, der wird mit Sicherheit auch mindestens in einem Spiel noch zum Helden werden.
Und es ist ja tatsächlich so, nicht nur auf der Torhüterposition, da sind die Torhüter sich grün, da ist der Zusammenhalt da. Im Grunde muss man sagen, mannschaftsübergreifend in allen Positionen genau das Gegenteil von dem, was ja vor einem Jahr in Kroatien bei der EM dann eben überhaupt nicht funktioniert hatte. In diesem Jahr ist es geschafft worden. Christian Prokop hat tatsächlich eine Mannschaft mitgenommen.
Genau, das ist auf jeden Fall ein großes Vorteil. Man hat es gesehen, jeder gönnt dem anderen das Tor. Das haben sie auch dann auch im Tempo gegen Spurs immer wieder ausgespielt, wenn sie in einer Situation 2 gegen 1 gewesen sind, dass man immer wieder den Pass rüberspielt. Also das ist schon sehr, sehr positiv zu sehen. Wirklich, ich glaube auch gerade, dass diese Fahrt nach Japan, glaube ich, sehr, sehr viel auch bewegt hat, glaube ich, bei den Spielern, bei dem Trainer auch einfach, dass man da nochmal zusammengekommen ist und gesagt, okay, das ist jetzt für uns hier der Start in die Saison. Wir wollen jetzt unbedingt dieses Ziel erreichen, bei Heim-WM möglichst weit zu kommen, möglichst ins Halbfinale und dann mal gucken, was dort noch gehen kann, gegen wie man dort spielen muss. Und man merkt, dass wirklich alle stehen in diesem Ziel. Sie wollen es unbedingt erreichen, sie wollen begeistern, sie wollen ihre Top-Leistung abrufen. Das haben sie bisher auch zu großen Teilen wirklich sehr, sehr gut geschafft. Das muss man sagen. Der eine oder andere noch so ein bisschen Luft nach oben. Gerade so Patrick Krötzky finde ich noch nicht so stark im Turnier. Also da hat er mit 1 von 3 jetzt noch nicht so überzeugen können. Aber ich glaube, das Team wird dann arbeiten, dass er Selbstvertrauen bekommt und dass er dann auch in den nächsten Spielen ein wichtiger Faktor wird, dass seine Quote auch nach oben geht.
Und auch das Verhältnis Mannschaft-Trainer, du hast es gesagt, in Japan bei dieser Reise ist man ein bisschen zusammengewachsen. In den Auszeiten hat man das auch immer wieder gesehen. Prokop lobt viel, klopft auf die Schulter, nimmt auch in den Arm und gibt der Mannschaft vor allen Dingen, was natürlich in diesem Spiel auch möglich war, relativ viele Freiheiten, sich auch selbst zu entscheiden. Ihr müsst wissen, hat er zum Beispiel in einer Szene mal gesagt, welche Abwehrformation ihr spielt. Entweder spielt ihr die 6-0 oder ihr nimmt eine andere.
Genau, oder in der zweiten Auszeit, wo er gesagt hat, was spielen wir jetzt? So, und dann wurde kurz gesagt, was sie spielen und dann wurde gesagt, Leute, wenn ihr das spielt, konsequent aufs Tor die Bälle reinhauen. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr positiv zu sehen. Hat so gelobt, dass sie diesen Camper machen wollten, der zwar nicht funktioniert hat, aber trotzdem hat Matthias Muschen ganz aufmerksam den Ball ins Tor versenken können. Also, das ist wirklich sehr, sehr positiv. Das ist wirklich eine geschlossene Einheit. Ich glaube, das wichtigste Bild, was man heute auch wieder sehen konnte, die wollen dieses Ziel erreichen. Sie wollen diesen Traum vielleicht sogar vom WM-Titel möglich machen. Und bisher sieht es gut aus. Die Mannschaft ist überzeugend. Der Zusammenhalt ist da und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor in den nächsten Spielen.
Und auch leistungstechnisch haben sie ja geschlossen agiert. Alle Feldspieler konnten sich heute in die Torschützenliste eintragen.
Ja, genau. Fast sogar noch Andi Wolf, der ganz knapp neben das Tor geworfen hat. Aber ansonsten hat wirklich jeder sein Tor erzielen können. Finn Lemke auch noch kurz vor Schluss in dem Tempo-Gegenstoß, den er dort reinmachen konnte. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut zu sehen. Das wird auch wirklich gut durchgewechselt. Dann hat man auch schon gesehen, dass einige Spieler dann auch so in der 45. Minute dann auch ihr Leibchen angezogen haben, sich auf die Bank gesetzt haben. Wie zum Beispiel Henrik Pekel, dann den Steffen Weinhold. Einfach, dass sie so ein bisschen Pause dann bekommen, dass sie sich dann entsprechend für die Topspiele dann auch schonen können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu sehen, dass man noch wirklich dann gut wechseln kann. Auch in Gensheimer dann eine Pause gekriegt hat, aber doch dann Matthias Muschel mit 2 von 2 sich sehr, sehr gut eingefügt hat. Und das ist wirklich ein gutes System, dass immer wieder die Leute dann reinkommen, sich einfügen können. Auch Martin Strobel mit 2 Toren, die sehr blitzsauber gewesen sind. Also das ist wirklich, ja, wirklich sehr gut bisher in den ersten beiden Spielen. Natürlich, jetzt kommen die schweren Brocken mit Russland, gerade auch mit Frankreich und dann auch hinten raus mit Serbien, wie ich das schätzen sollte. Aber das ist auf jeden Fall für die ersten beiden Spiele schon mal sehr positiv.
Und da ist es natürlich auch gut, dass der Bundestrainer dann auch angesichts des relativ klaren Spielverlaufs dann auch Möglichkeiten kriegt, ein bisschen zu experimentieren, nicht nur personell, sondern auch taktisch, hat er ja dann auch noch ein bisschen was versucht, nicht nur in der Abwehrformation. Ja, die WM, ein kleiner Steigerungslauf für die deutsche Mannschaft. Die Mannschaft muss und kann sich ja offenbar auch von Spiel zu Spiel auch ein bisschen steigern. Die Abwehr haben wir schon als positiv herausgehoben. Wenn wir so ein bisschen Salz in die Wunden kippen wollen, was war denn noch nicht so gut? Chancenverwertung kann man in einigen Phasen des Spiels auch wieder negativ, wie schon im Spiel gegen Korea, herausheben, als negativ herausstellen, denn da wurden doch einige Möglichkeiten dann auch fahrlässig mal liegen lassen.
Genau, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da haben sie einige wirklich fahrlässig liegen lassen. Am Ende Wurfquote von 62%. Das ist in Ordnung, es hätte damit sicher auch noch besser sein können. Gerade einige freie Würfe, die sie hätten reinmachen müssen, ich habe die Angriffe von Patrick Götz schon angesprochen, das ist nicht ganz so gut, da muss er konsequenter sein. Auch Janik Kulpa hat den einen oder anderen Wurf gehabt, der nicht gut gewesen ist, da war mit sich die Situation nicht einig auf ihn, aber trotzdem muss er dort clever agieren. Insgesamt, ne, wie gesagt, 34 von 55 getroffen, das ist okay, aber man muss wirklich mehr machen. Gerade so Ende der ersten Halbzeit hat man ein paar Bälle zu viel weggeworfen, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit auch den einen oder anderen Ball wirklich zu viel weggeworfen, weil die Torhüter auf brasilianischer Seite, die haben ein paar Bälle gehalten können, auf jeden Fall, das möchte ich gar nicht absprechen, sowohl Cesar Almeida als auch Leonardo Tercariol mit jeweils 7 Paraden, das ist schon eine gute Zahl jeweils, aber trotzdem, man hätte mit ein bisschen besseren Konzentration vor dem Tor noch höher gewinnen können, noch eine bessere Wurfquote haben können und sich noch mehr absetzen können, weil man wirklich so dominant in diesem Spiel gewesen ist und deswegen müssen die jetzt gucken, dass sie gerade in den Spielen gegen Russland und Frankreich dort sehr, sehr konsequent sind, weil das wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe.
Lupenrein, die 7 Meter Bilanz, 5-7 Meter für Deutschland, 5 verwandelt, alle von Uwe Gensheimer, der insgesamt sowieso mit 10 Toren wieder mal der erfolgreichste deutsche Spieler war. Der Kapitän geht voran.
Genau, Kapitän geht voran, ganz, ganz wichtig auch zu sehen, hat er auch den ein oder anderen Fehlwurf dabei gehabt, wo er nicht 100% den Ball reingemacht hat, aber trotzdem mit 10 Toren ist es genau das, was wir brauchen. Wir brauchen ihn in Topform, weil letztes Turnier ja nicht bei der EM 2018 hat er sich nicht in Topform präsentieren können und deswegen ist es ganz wichtig, dass er vorne weggeht, dass er auch so ein bisschen diesen Emotional Leader macht. Und man sieht es bei ihm, er ist jemand, der sehr über die Emotionen kommt und das ist für die Mannschaft und auch für das Team sehr, sehr wichtig, dass sie einfach das sehen können, dass ihr Kapitän vorne weggeht mit seiner starken Leistung.
Was wir nach dem ersten Spiel ja noch besprochen hatten, da hattest du auch was in Richtung Unparteiische gesagt. Da war dir die Linie in einigen Fällen noch nicht ganz konsequent genug. Da hattest du mit der Auftaktleistung des dänischen Schiedsrichtergespanns so ein paar Probleme. Wie hast du die Schiedsrichter heute gesehen?
Also es fing erst damit an, dass ich wieder gesagt habe, okay, gut, es wird wieder viele Zeitstrafen geben, weil sie viel Stoß in die Luft gepfiffen haben. Finde ich sehr, sehr gut, finde ich auch sehr konsequent, wie sie es gemacht haben. Dann hinten raus haben sie aber nicht mehr konsequent weitergepfiffen, haben sie ein bisschen ihre Linie verloren, hatten noch gerade bei den ein oder anderen Stürmervorsituationen auch da so ein bisschen so eine klare Linie vermissen lassen. Ich würde sagen, es war in Ordnung, es war, glaube ich, besser als das dänische Duo vorher, aber trotzdem ist auch dort noch ein bisschen Luft nach oben. Das denke ich wahrscheinlich so ein bisschen einpendeln, denke ich, in den nächsten Spielen. Das haben ja auch alle Verantwortlichen danach im Spiel auch gesagt, letztes Mal, dass sie einfach so ein bisschen konsequent in den ersten Minuten pfeifen, in den ersten Spielen sehr, sehr konsequent die Linie der IEF umsetzen, aber dann hinten raus wird es dann so ein bisschen klarer wieder. Es ist dann noch ein bisschen, was man gewohnt ist aus der Bundesliga, aus den europäischen Wettbewerben und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, weil bisher war das so nicht so überzeugend, war auch von allen, es war wirklich sehr, sehr konsequent, sehr, sehr viel Körperkontakt gepfiffen, aber auch manchmal, wo man dann denkt, okay, das ist eine 2 Minuten Zeitstrafe, kommt dann wieder gar nichts, also da gab es wirklich ein paar Situationen, wo die Norweger hätten besser gehen können.
Dann lass uns auf die nächste Aufgabe der deutschen Mannschaft gucken. Lass uns auf das Spiel am Montag gegen Russland vorausblicken. Die Russen, die haben gegen Serbien zum Auftakt 30-30 gespielt, dann heute Korea mit 34-27 schlagen können. Korea hatten wir ja gegen die deutsche Mannschaft schon mal gesehen. Wie würdest du den Start der Russen in das Turnier bezeichnen? Durchwachsen, oder?
Genau, durchwachsen trifft es, glaube ich, am besten. Das war gerade, ich denke, offensiv haben sie bisher voll überzeugen können. Gegen Korea haben sie 71% ihre Würfe reinmachen können bei 34 Toren und auch im Spiel gegen Serbien mit 67% Wurfquote selber zeugen können. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr gut funktioniert. Gerade Tino Dibirov überragend bisher im Turnier. 12 Tore geschossen gegen Serbien, aber auch im Spiel gegen Korea wirklich ein wichtiger Faktor gewesen. Am Ende mit 3 Toren auch. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut, wie er drin ist. Nur die Abwehr ist halt das große Problem. Die Torhüter waren jetzt mal gut. Viktor Kriev hat einige Bälle gehalten, eine Quote von 37% im Spiel gegen Korea, aber trotzdem hatte Phasen dabei, wo man sehr, sehr fahrig agiert hat, hat sich viel zu viele Zeitstrafen eingehandelt. Unter anderem hat ja Dimitri Kisilev die rote Karte gesehen wegen 3x2 Minuten Zeitstrafen und da müssen sie halt aufpassen, dass sie sich nicht zu körperlich agieren, dass sie nicht zu viele Fehler machen, weil die Russen haben dann einfach zu viele Probleme dann, wenn sie dann in Unterzahl spielen müssen. Man hat es dann noch gesehen, sie haben sich dann schwerer getan, haben dann wirklich die Koreaner rankommen lassen, die es wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht haben, auch die ausführlichen Stalten haben. Die zweite Halbzeit sieht man auch 14-14 in der zweiten Halbzeit nach Toren. Also von daher haben die Koreaner das wirklich gut nutzen können. Und das ist natürlich für die deutsche Mannschaft sehr, sehr gut zu sehen, dass die Russen noch nicht hundertprozentig drin sind, dass sie einfach noch Phasen dabei haben, wo sie nicht 100% agieren können. Die Frage natürlich auch dort, wie hat es dann mit der Belastung gewesen, weil man ja auch vor dieses enge Spiel hatte gegen Serbien mit dem 30-30, hat man vielleicht so ein bisschen zu viele Könner zurückgelassen. Jetzt hat man einen Tag Pause, kann nochmal gucken, was kann man ein bisschen an arbeiten, was kann man ein bisschen besser machen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich die Russen präsentieren. Es wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall sein. Es wird eine sehr körperliche Abwehr, die auf einen zukommt. Da müssen die Deutschen sich dran gewöhnen. Es sind Spieler, die auch körperlich gegen einen mithalten können. Das war ja bei den Brasilianern eher schon so der Fall als bei den Koreanern. Aber die Russen sind nochmal was komplett anderes. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die beiden Mannschaften dort spielen werden. Es wird keine einfache Aufgabe.
Aber gerade so diese Konterstärke der deutschen Mannschaft, die ja heute gegen Brasilien auch das ein oder andere Mal dann zum Tragen kam, auch wenn nicht alles abgeschlossen wurde, diese Schnelligkeit auf jeden Fall, schnell umschalten zu können, das ist auch was man mitnehmen kann, natürlich für die nächsten Spiele.
Genau, was sie auf jeden Fall auch mitnehmen müssen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube zwar, Rolf Backers in seiner Kolumne zwar geschrieben, dass man eher auf die zweite Welle gehen sollte, weil das doch eher dann das hier ist, was es sein muss. Ich bin ja noch so ein bisschen skeptisch, auf jeden Fall haben die Deutschen bewiesen, dass sie mit Tempo spielen können. Das wird auch gegen die russische Abwehr, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein, auch wenn sie im Positionsangriff Probleme haben. Aber wenn man schnelle, einfache Tore erzielen kann, ist es auf jeden Fall gut, dieses dann auch zu nutzen. Und das müssen sie dann weiter konsequent machen und dann auch konsequent ihre Chancen nutzen, haben sie heute, wie gesagt, nicht getan.
Soweit unsere Analyse zum Spiel Deutschland gegen Brasilien. Wir machen eine kurze Pause hier bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de und wenn wir zurückkommen, dann hört ihr die Interviews von unserem Kollegen Rolf Bernardi aus Berlin.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Berlin. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir blicken zurück auf das Spiel der deutschen Handballnationalmannschaft bei der WM, auf den zweiten Auftritt gegen Brasilien. Und jetzt hatte ich euch versprochen, gibt es Interviews. Wir hören die Stimmen der deutschen Spieler eingefangen von unserem Kollegen Rolf Bernardi in der Mercedes-Benz-Arena. Und den Anfang macht der Bundestrainer Christian Prokop.
Wir haben uns ja gut vorbereitet auf Brasilien, aber wer gestern das Spiel dann nochmal auch live gesehen hat, der hat einfach gespürt, dass diese Mannschaft auch mit sehr viel Emotionen spielt, sehr mannschaftlich kämpft und Frankreich das unheimlich schwer getan hat. Und da waren also schon ein paar Parallelen zu uns zu suchen und wir wollten zu Hause aber klar zeigen, wer das Ding hier an sich reißt. Und die Atmosphäre war vom Einlaufen her Wahnsinn, es war fantastisch, es hat richtig Lust gemacht auf mehr. Und wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, dass wir hier Schwung aufnehmen.
Patrick Kötzky, wir stehen alle noch unter dem Eindruck dieser überragenden Leistung. Wie ist es dir gegangen?
Ja, das hat riesen Spaß gemacht, heute hier zu spielen. Am Samstagabend hier vor ausverkaufter Hütte war schon richtig geil, war wichtig für uns, dass wir so gut ins Spiel reingekommen sind und vor allem diese Abwehrleistung dann wirklich auch über die ganze Spielzeit behalten konnten.
In Angriff als in Abwehr eine überragende Leistung. Waren die Brasilianer jetzt mental ein bisschen weg nach diesem knappen Verlust gestern gegen Frankreich?
Das kann ich nicht so gut beurteilen. Ich glaube, klar waren wir heute die deutlich stärkere Mannschaft. Und klar ist auch nicht immer einfach, 24 Stunden später gleich wieder zu spielen. Aber es liegt auch immer viel an uns, wie viel wir zulassen. Und heute haben wir eben nicht so viel zugelassen.
Vielen Dank und weiter.
Ja, man hat doch nochmal gemerkt beim Einlauf, bei der Nationalhymne, dass die alle noch lauter war. Es haben alle unfassbar laut mitgesungen. Das war schon Gänsehaut pur. Und dann über 60 Minuten die Halle hinter uns gestanden, haben uns noch mehr gefeiert. Und ich glaube, heute war es gefühlt nochmal doppelt so laut. Und die Fans standen hinter uns und das beflügelt und dann konnten wir unser Spiel deswegen auch durchziehen.
Was war dein wichtigster Moment heute?
Ja, ich denke ganz am Anfang, Andi fängt super an im Tor, hält die ersten paar Dinger, dann die Abwehr. Steffen fehlt, haut ein paar Rückraumgranaten raus und genau das brauchen wir und das beflügelt uns.
Wie warst du zufrieden mit deiner eigenen Leistung?
Ja, ich komme rein und gebe natürlich wie immer alles, hau mich da vorne rein und es macht einfach Spaß, bei der Kulisse und mit der Mannschaft hier so ein geiles Turnier zu spielen.
Erstmal war unsere Leistung wesentlich besser als gegen Korea. Der Gegner war besser und die Stimmung war auch besser. Also wenn wir jedes Spiel so eine kleine Steigerung drin haben, dann kann das ein gutes Turnier für uns werden.
Ihr wart relativ schnell, relativ klar weg. Woran machst du das fest? Was waren die ausschlaggebenden Punkte?
Ja, natürlich hilft uns erstmal, dass Andi die ersten beiden Bälle direkt hält. Einen den aus dem Rückraum, dann den freien. Und dann, finde ich, stehen wir in der Abwehr hervorragend. Wir bewegen uns gut. Auch in Unterzahl haben wir uns gut bewegt. Vorne treffen wir dann clevere Entscheidungen und können uns dann, glaube ich, auf 9-2, glaube ich, absetzen. Das gibt natürlich Sicherheit und so lässt sich auch leichter spielen.
Steffen Feld wird immer wieder gelobt vom Bundestrainer, heute auch dann erst zwei Fehlwürfe, trotzdem 4 Tore. Kannst du da mal 2, 3 Sätze zu ihm sagen?
Ja, er ist ja mein Zimmerpartner. Ah, okay. Ich kenne ihn ja schon, 10 Jahre als Junioren-Nationalmannschaft. Steffen, ich mag Steffen als Typ, wenn man Steffen Selbstvertrauen gibt, da gibt es wenig Spieler, die besser sind als er.
Henrik Pekeler war das zu seinem Zimmergenossen und dann lassen wir den angesprochenen Fed auch selber noch erzählen.
Ja, also ich sag mal, natürlich wissen wir alle, dass jetzt Korea jetzt nicht die Klasse hatte von Brasilien, aber ich denke schon, dass das auch gegen Korea schon angefangen hat, das Turnier für uns. Und jetzt haben wir heute nochmal ein super Spiel gemacht und haben viel Selbstvertrauen getankt.
Der Bundestrainer lobt dich eigentlich seit Wochen auf jeder Pressekonferenz. Ich weiß nicht, inwieweit das auch bei dir ankommt, aber wie wichtig ist das für dich?
Naja, ich habe viel mit ihm gesprochen auch und ich merke auch, dass er mir sehr vertraut und das ist für mich natürlich schon mal sehr gut und ich weiß ja jeder, ich brauche das ja auch ein Stück weit.
Einziger Wermutstropfen aktuell bei der deutschen Mannschaft noch, dass Franz Semper ausgefallen ist. Der hatte ja nach dem Spiel gegen Korea Schüttelfrost gekriegt in der Nacht. Das hat er immer noch nicht ganz überstanden, hat das Ganze heute nur aus dem Hotelzimmer verfolgen können. Gute Besserung natürlich an dieser Stelle. Wie schätzt du es ein? Wird er Montag wieder mit dabei sein können gegen die Russen und wie stark wird er gebraucht?
Also nach dem Spiel heute würde ich sagen, er wird nicht unbedingt gebraucht, aber mit Sicherheit wird er beim russischen Spiel, kann er noch mal so eine andere Komponente einfach sein, als es eine Steffen Weinert oder ein Fabian Wieder einfach sind, weil sie beiden kommen mehr über diese 1-gegen-1-Situation, da sind sie wirklich sehr, sehr gut drinne und Franz Semper ist mehr so ein Schule, der auch mal aus 9 Metern hochgehen kann und diese Bälle reinhauen kann. Das können Wieder und Weinert zwar auch, aber machen sie sehr, sehr selten normalerweise. Deswegen ist es mit Sicherheit eine interessante Option. Ich hoffe mal, dass er sich dann so weit fit kriegt, dass er dann auch wieder dabei sein kann. Ich denke zwar nicht, dass er viel Spielzeit bekommen wird, aber mit Sicherheit ist es für den Trainer gut zu wissen, dass man auch eine Option im Hinterhand hat, die auch funktionieren kann, die stechen kann und das ist mit Sicherheit Franz Semper.
Wir werden auf jeden Fall über das Spiel am Montag natürlich dann auch sprechen, hier bei uns bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Nach einer kurzen Pause gucken wir mal auf das, ja, was international passiert ist. In der deutschen Gruppe haben wir die Russen ja schon rausgenommen, aber auch in der Gruppe B, C und D, da hat es ja doch die ein oder andere kleine Überraschung gegeben.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Anwurf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof und wir blicken über den deutschen Tellerrand hinaus erstmal auf das, was die anderen Nationen in der deutschen Gruppe bisher geleistet haben. Jetzt ist das Spiel der Franzosen gegen Serbien zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht vorbei. Sebastian, deshalb können wir das natürlich noch nicht in die Wertung mit reinnehmen. Was wir aber sagen können, ist, dass die Franzosen beim 24-22 gegen Brasilien zum Start doch das ein oder andere Problem offenbart haben. Der Favorit ist noch nicht richtig drin gewesen.
Nee, der ist auf keinen Fall richtig drin gewesen. Sah eigentlich zu Anfang ganz okay aus. Da haben sich auch schon wirklich ein bisschen schwer getan. Mal so ein bisschen so eine Anfangsnervosität gemerkt bei den Franzosen. Aber dann kam besser rein, hatten dann ein gutes Gefühl und hatte einfach Anfang der zweiten das Gefühl, die Franzosen, die können jetzt wegziehen. Aber haben dann über 10 Minuten lang wirklich gar nichts hingekriegt, haben sich wirklich komplett den Faden verloren gehabt, obwohl sie eigentlich bessere Mannschaft zu dem Zeitpunkt gewesen sind und haben die Brasilianer rankommen lassen, die auch mit einer besseren Wurfquote das Spiel hätten gewinnen können. 46% Wurfquote ist jetzt nicht unbedingt so überragend. Muss man gucken, auf Seiten der Franzosen 65% Wurfquote. Das ist schon richtig, richtig stark, aber sie haben einfach zu viele Bälle vorne verdaddelt, haben zu viele Turnovers gehabt und deswegen haben sie Brasilien immer wieder die Chance gegeben, über den Tempo-Gegenschuss, aber auch die zweite Welle Tore zu erzielen. Die haben das nutzen können zu ein paar Teilen, hätten das aber, wie gesagt, mit einer besseren Chancenwertung so noch zu mehr nutzen können und das war für die Franzosen kein guter Auftakt, können sich ganz groß bedanken, weil Vincent Gerard, der in den Sieg festgehalten hat, 50% Quote bei 12 Paraden, wirklich sehr, sehr stark gewesen, wichtiger Faktor und auch die KMM ist gerade im Angriff vorweggegangen, 6 Tore bei 8 Versuchen, eine gute Quote gehabt, das ist gut zu sehen, die Franzosen kriegen jetzt noch Unterstützung, da gab es jetzt heute die Nachricht, dass Nikola Karabatic zurückkommt und ich glaube, den brauchen sie ganz, ganz dringend.
Nikola Karabatic, was glaubst du, was der Mannschaft jetzt bringen kann, nachdem er ja doch sehr lange auch verletzt war, hatte ja eine Operation wegen eines schiefstehenden Zehs überstehen müssen, aber man sagt ja auch, wenn er zurückkommt, dann wird er wahrscheinlich auch spielen können, oder?
Auf jeden Fall, sonst wird er nicht zurückkommen. Und das ist gerade seine Erfahrung, die er hat, auch in entscheidenden Situationen von wegzugehen. Das ist etwas, was der französischen Mannschaft, glaube ich, so ein bisschen fehlt, diese Erfahrung, diese Weltklasse auf der Position, die ist Nikola Karabatic einfach beinhaltet, immer noch aufgrund seiner, auch trotzdem seiner Verletzung, würde ich ihn trotzdem noch als vielleicht den besten Spieler im ganzen Turnier ansehen. Deswegen ist es mit Sicherheit etwas, wovon sie lernen können, wovon sie noch profitieren können, weil gerade Rückraum links ist so ein bisschen die Problemsituation. Da haben sie noch durchaus Luft nach oben mit einem Gisseur, der okay gespielt hat, 5 von 7 getroffen. getroffen, das ist schon ganz okay. Nicolas Clair hat nicht so viel nur bei einem Wurf gehabt, aber nicht getroffen. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente für die Mannschaft, zu wissen, okay, unser Kapitän ist mit dabei und der wird auf jeden Fall vorne weggehen und in Scheinsituationen die richtige Entscheidung meistens treffen, wie er es bisher in seiner Karriere getan hat.
Also mal gucken, ob er die Franzosen dann auch wieder in der Gruppe irgendwann vorne wegführt. Aktuell auf jeden Fall erstmal die deutsche Mannschaft nach zwei wirklich sehr souveränen Auftritten dort ganz vorne mit dabei. Gucken wir auf die Gruppe B und gucken wir auf das, was dort bisher passiert ist. Da haben auf jeden Fall die Japaner zum Auftakt gegen Mazedonien mit 29:38 verloren. Wenn wir auf die Japaner gucken, dann wissen wir ja, Dago Sigurdsson, der ehemalige deutsche Nationaltrainer, ist dort aktuell auch Coach, soll die Mannschaft ja auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 dann vorbereiten. Da hat man dann auch gegen Mazedonien gesehen, da hat er noch ein bisschen Arbeit vor sich.
Genau, da hat er noch ein bisschen Arbeit vor sich, gerade defensiv müssen sie noch ein bisschen daran arbeiten. Da hat man auch wirklich gesehen, dass einfach so ein bisschen ja, die Körperlichkeit fehlt, um gegen Mazedonien mitzuhalten. Also gerade Stojanovic Stojlov, den haben sie quasi nicht halten können, weil er wirklich ein sehr, sehr robuster Spieler ist. Ich denke, die Leute, die ihn schon mal gesehen haben, die wissen, wovon ich spreche. Aber ich fand das offensiv, fand ich das wirklich sehr, sehr gut. Also 29 Tore zu erzielen, das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Da hat man auch schon ein bisschen seine Handschrift auch erkennen können, dass sie da wirklich sehr, sehr gut gearbeitet haben. Aber gerade in der Abwehr muss noch ein bisschen passieren. Und wenn sie dann wirklich mit den Top europäische Mannschaft mithalten wollen. Das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne für sie gewesen und das bin ich mal gespannt, wie sie in den nächsten Spielen machen, aber es wird für sie wirklich sehr, sehr schwierig. Sie ist für sie so ein bisschen das Lernen mitnehmen, dass man jetzt dann mit Blick auf 2020 sehen kann, okay, woran müssen wir noch arbeiten, was müssen wir noch besser machen, um gegen die Top-Mannschaften zu bestehen.
Island gegen Kroatien, das war ein Match, was sehr hin und her wogte, am Ende von den Kroaten mit 31:27 gewonnen wurde. Keine große Überraschung letztlich wahrscheinlich, aber es war ein Spiel, was wirklich auf Messerschneide über lange Strecken stand. Was hat am Ende aus deiner Sicht den Ausschlag für Kroatien gegeben?
Am Ende war es ein bisschen bessere Torchancenverwertung. 70% hatten die Kroaten im Gegensatz zu den 60% auf Seiten der Isländer. Also das war dann doch auch hier so ein kleiner Faktor. Auch die Torhüter waren ein bisschen besser. Insgesamt mit Martin Segur 12 Paarnequote von 35% auf Seiten von Island war dann der wichtige Faktor. 5 Paarnequote von 36%. Und dann Björgvin Gustafsson, der hatte eine 5-Paarnequote von 20%. Also da war das schon ganz in Ordnung, was die Torhüter gemacht haben, aber halt nicht da so stark, wie die Kroaten gewesen sind. Da hat man wirklich gesehen, dass man gerade in den ersten 45 nur noch zu abhängig gewesen ist von Domagoj Duvnjak. Sobald er ausgewechselt wurde, kam das Bruch in das kroatische Spiel rein. Und dann hinten raus wurde es dann mal besser. Dann haben auch die Wechsel entsprechend gegriffen. Da ist dann Lukas Stepančić von weggegangen. 8 Treffer, beste Werfer gewesen im ganzen Spiel. Wirklich sich sehr, sehr stark präsentiert. Auf Seiten von Island natürlich Aron Palmarsson, derjenige, der vorweggegangen muss. Ich habe es ja gesagt, er muss die Mannschaft führen, die so ein bisschen im Umbruch ist. Sie haben gut mitgehalten, das ist, glaube ich, das Positive. Aber die Kroaten haben es dann hinten raus wirklich sehr souverän gespielt.
Und dann natürlich noch das Duell Bahrain gegen Spanien. Die Spanier 33:23 erfolgreich. Klarer, souveräner Sieg, der aber eigentlich auch ein bisschen höher hätte ausfallen können, wo man auch sagen muss, die Spanier, da lief auch noch nicht alles so ganz rund.
Nee, also da haben sie auch ein bisschen gemerkt, dass sie so ein bisschen brauchen, um reinzukommen. Das hat man, glaube ich, bei allen Mannschaften so ein bisschen gesehen, den Top-Mannschaften. Die haben in den ersten 5 bis 10 Minuten immer noch so ein bisschen Zeit gebraucht, um das Spiel reinzufinden und haben es dann hinten raus dann souverän gestaltet, hatten einen guten Torhüter hinten drin, mit Gonzalo Pérez de Vargas, 6 Paradenquote von 32%. Rodrigo Corrales war nicht so stark mit 23% Quote, aber trotzdem die Wurfquote war wirklich sehr, sehr stark, 67% gewesen. Gerade für Ferran Soler 7 von 7, wirklich sehr, sehr stark gewesen, richtig, richtig gute Quote gehabt. Auf Seiten der Bahrainer, die haben gut mitgehalten, hatten 2 Werfer, die so ein bisschen sie am Leben gehalten haben, Mohamed Habib und Hussein Al-Sayed mit jeweils 7 Treffern waren sie die wichtigsten Treffer für und die wichtigsten Werfer für Bahrain, aber dahinter kam einfach zu wenig, um dann mitzuhalten. Man hat es gesehen, teilweise konnten sie mithalten, haben dort gute Ansätze zeigen können, aber gegen Spanien war einfach kein Kraut gewachsen.
Dann gucken wir auf die Gruppe C, da geben 2 Teams natürlich den Ton an. Zum einen die Gastgeber, die Dänen, die spielen jetzt gerade, während wir aufnehmen, gegen Tunesien. Aber da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Das Spiel werden sie gewinnen. Die führen jetzt schon sehr souverän zum Aufnahmezeitpunkt. Da ist nicht viel, was da anbrennen könnte. Das zusammengenommen mit dem ersten Auftritt der Dänen, da kann man einfach sagen, die sind ihrem Ruf als Mitfavorit bei diesem Turnier bisher absolut gerecht geworden. Keine großen Anpassungsschwierigkeiten.
Nee, auf keinen Fall. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was sie spielen. Im ersten Spiel schon gewesen, jetzt auch im zweiten machen sie genau dort weiter, führen jetzt schon mit 9 Toren zur Halbzeit. Also das ist richtig, richtig stark. Sie spielen das konsequent durch, lassen überhaupt nicht nach, gehen wirklich in jeden Tempo-Gegenstoß, in jede zweite Welle rein, holen unglaublich viele Bälle in der Abwehr, haben überragende Torhüter, sowohl Miklas Lantin als auch Yannick Rehn, sehr, sehr gut im Turnier bisher und das ist wirklich absolut beeindruckend. Jetzt hatten sie zwar den Wechsel, Hans Lindberg ist verletzt, deswegen kam ja Horn Larsen zurück, aber das merkt man denen gar nicht an. Also das ist wirklich unglaublich, was sie spielen und da merkt man, die sind auf einer Mission, die wollen unbedingt diesen fehlenden WM-Titel im Heimatland in Herning holen.
Und dann gucken wir auf die zweite Mannschaft, auf Norwegen, die da in der Gruppe C bisher durchmarschiert und die werfen sich richtig warm. 34-24 gegen Tunesien zum Auftakt und dann heute gegen Saudi-Arabien 40-21. Also es ist eine absolute Torfabrik, wobei man natürlich auch sagen muss, die beiden Gegner, ja, die lassen es natürlich auch zu.
Das stimmt auf jeden Fall, die lassen es auf jeden Fall zu. Trotzdem haben sie es wirklich, musst du es erstmal so dann souverän zu Ende spielen. Da gibt es immer mal so Phasen, wo du denkst, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu einfach, dann kann immer mal eine Überraschung passieren. Aber das haben die Norweger bisher sehr, sehr souverän gemacht. Auch im ersten Spiel hat man Berlin auch angemerkt, sie haben es ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Stand 6-6 nach 12 Minuten gegen Tunesien. Aber dann hinten raus sind sie wirklich besser ins Spiel eingekommen. Starken Torhüter gehabt mit Torben Bergerud, 18 Paar, eine Quote von 44%. Und dann auch im Spiel gegen Saudi-Arabien wieder einen starken Torhüter gehabt. Espen Christensen sind derjenige, 17 Paar, eine Quote von 47%, also dann nochmal einen Tücken besser gewesen. Das ist wirklich unglaublich, was die Torhüter gehalten haben. Wirklich sehr, sehr stark wieder mit dabei gewesen und auch ansonsten sehr, sehr souverän sich präsentiert. Magnus Röth mit 9 Treffern gegen Saudi-Arabien, sehr, sehr stark. Espen Hansen mit 8 Treffern gegen Saudi-Arabien. Also es sind wirklich sehr, sehr gute Quoten mit dabei. Wenn man sich das anguckt, 74% Wurfquote gegen Tunesien und dann hinten raus dann nochmal wirklich eine 77% Quote gegen Saudi-Arabien. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Das ist etwas, was sie deutlich von den Norwegern abgucken können. Diese starke Wurfquote auch mit dabei ist, was ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat, ist Goran Johannessen von SG Flensburg-Handewitt, der war ja verletzt, deswegen war es ein bisschen die WM-Einsatz auf der Kippe und es gab so ein bisschen, ja, ein bisschen Knatsch zwischen den beiden, weil sich die in Flensburg gewundert haben, dass er nominiert wurde, dass er Spielzeit auch bekommen hat, weil das war eigentlich nicht so abgestimmt, das sollte eigentlich früher, also später abgestellt werden, ob er überhaupt fit ist, aber die Norweger haben da so ein bisschen eigenmächtig zumindest aus Sicht der Flensburger gehandelt und ihn ins Training gelassen und auch ins Spiel gelassen, deswegen gucken wir mal, wie das dann weitergehen wird, ob er dann auch wirklich diese Belastung schon standhalten kann und ob dann auch ein bisschen die Wogen geglättet werden zwischen den beiden Parteien.
Dann gucken wir noch ganz schnell auf die Österreicher, die hatten zum Auftakt Saudi-Arabien mit 29-22 geschlagen. Dann hätten sie gegen Chile mit einem Sieg ja im Grunde schon fast den Einzug in die Hauptrunde klar machen können, verlieren da aber mit 24-32. Zwei Gesichter bei den Österreichern. Welches ist denn das Aussagekräftigere aus deiner Sicht?
So, es heißt doch so schön, die Wahl liegt in der Mitte. Und ich glaube, es ist auch so in diesem Fall. Also die Österreicher haben überhaupt nicht gut agieren können. Die zweite Halbzeit gegen Chile, die waren wirklich unterirdisch, nur 9 Tore erzielen können, weil bis zur Halbzeit sah es noch sehr, sehr gut aus. 15-14 stand es dort, aber dann in der zweiten Halbzeit überhaupt den Faden verloren, Bälle weggeworfen, auch die Wurfquote war nicht gut, 53% Wurfquote dort gewesen. Und deswegen haben sie sich jetzt mit dieser Niederlage eine große Bürde aufgeholt, weil sie jetzt wirklich kämpfen müssen, um dort noch irgendwie in die Nähe reinzukommen. Das wird jetzt für sie eine ganz, ganz große Aufgabe werden, dann nochmal in Richtung Hauptrunde zu kommen. Ich sehe sie da momentan einfach nicht mit dieser Niederlage, die aus ihrer Sicht eigentlich unnötig ist, weil man, wenn man gut das zu Ende spielt in Wien in der ersten Halbzeit, gewinnt man dieses Spiel zwar knapp, aber man gewinnt es, aber so wie in der zweiten Halbzeit haben sie dort nichts zu suchen in der Hauptrunde, deswegen wird es dann für sie wirklich sehr, sehr knapp und sie müssen jetzt auf Schützenhilfe hoffen, weil sonst wird es für sie unmöglich, dann noch in die nächste Runde zu kommen.
In der Gruppe D, da gab es eine Überraschung zum Auftakt. Angola schlägt Katar mit 24-23. Katar immerhin mal Vize-Weltmeister gewesen, aber auch schon bei der letzten WM in der Gruppenphase Probleme gehabt, aber das scheint sich ja nahtlos fortzusetzen.
Genau, bei ihnen merkt man einfach so ein bisschen an, dass einfach nur noch 2 Leute dabei sind, die im Endeffekt eingekauft sind, wo man es ja sagen muss. Das ist Capote, der Rückraum-Mittelfeldspieler und Daniel Sagic, der Torhüter. Und die beiden können es halt alleine nicht reißen, das hat man einfach ganz klar anerkennen können, wobei natürlich auch sagen muss, Angola, die haben wirklich richtig, richtig stark gespielt, die haben gespielt, ob sie nichts verloren haben, hatten sie diesen Spiel auch nicht, sie waren ja klare Underdog gegen Katar, die von einigen doch durchaus schon auf den in die Hauptrunde geschrieben worden, so ist es ja richtig und deswegen bin ich wirklich überrascht gewesen, als Angola das gewonnen hat, zumal es ja dann noch 50 Sekunden vor Schluss anders ausgesehen ist, da war Katar noch mit einem Tor vorne, nachdem sie wirklich sich reingekämpft haben, dann hinten raus, aber Angola das wirklich souverän gemacht und quasi mit dem Schluss sich dann noch den Siegtreffer erzielen können, also wirklich die absolute super Geschichte des Turniers bisher, sie wollen ja nicht letzter werden und das haben sie mit diesem Sieg auf jeden Fall eine gute Basis gelegt und da kann man mal gucken, was sie im nächsten Spiel noch rechnen können, weil für mich ist Gruppe D jetzt momentan wirklich wirklich sehr, sehr weit offen.
Die ist komplett offen, denn auch die Ungarn, ja eigentlich auch eine der favorisierten Mannschaften, zumindest in der Gruppe, die spielen nur 25-25 gegen Argentinien. Was war da denn los?
Ja, genau, das habe ich mir auch gefragt, als ich das Ergebnis gesehen hatte, weil es ein bisschen dann auch mit diesen vielen Spielen zwischenzeitlich dann auch schwierig war, so ein bisschen den Überblick zu behalten. Aber die haben wirklich sehr, sehr stark gespielt, muss man sagen. Die Argentinier haben, glaube ich, gegen Deutschland in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen zu sehr sich hängen lassen vielleicht. Aber das, was sie da gespielt haben, war richtig, richtig stark, haben sich überhaupt nicht aufgegeben. Die Ungarn hatten ein paar zu viele Fehler in der zweiten Halbzeit einfach, obwohl sie eigentlich insgesamt die beste Wurfquote hatten. 64% hatten sie, Argentinien nur 57%, aber sie haben einfach zu viele Bälle verloren, haben dann Argentinien ins Spiel kommen lassen. Die haben sich das wirklich sehr, sehr konsequent gespielt, haben ihre Chancen nutzen können und das war dann wirklich der entscheidende Faktor, dass sich Argentinien dann mit einer guten zweiten Halbzeit dieses Spiel holen konnte und das ist sehr, sehr schön zu sehen natürlich, dass die Gruppe jetzt dort offen ist, dass auch die südamerikanischen Mannschaften mithalten können mit europäischen Mannschaften. Wir haben es jetzt zum wiederholten Mal auch dort gesehen, dass man auch die schlagen kann mit Argentinien. Chile und Brasilien haben bisher gute Leistungen gezeigt, auch wenn Brasilien heute so ein bisschen abgefallen ist, aber trotzdem, es ist schön zu sehen für den Handball, dass da Spannung drin ist, dass andere Mannschaften außerhalb von Europa natürlich auch schlagen können und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen und Argentinien, ja, den Torhüter jetzt auch zu in die Hauptrunde einzuziehen.
Und die Ungarn dürfen sich tatsächlich bei ihrem Keeper Ronald Mikler bedanken, dass der am Ende tatsächlich wenigstens diesen einen Punkt da noch gerettet hatte, sonst wäre es anders ausgegangen. Die Schweden, die einzige Mannschaft in dieser Gruppe, der einzige Favorit, der sich am Ende dann auch durchgesetzt hat, 27-24 gegen Ägypten, aber auch das Spiel stand lange nicht auf klarem Siegkurs für Schweden. Die hatten unheimlich viel mit Nervosität zu kämpfen.
Ja, genau, das war wirklich so ein Thema und auch die Halle ist dadurch nicht reingekommen. Also sie haben da wirklich nicht so viel Unterstützung erfahren können von ihren Zuschauern, von die ja nicht so weit Anreise hatten. 15 Minuten ist von der schwedischen Grenze bis zu der Halle, also von daher war das wirklich alles möglich, dass sie dort viel Unterstützung hätten bekommen können, aber sie haben nicht so gespielt, dass sie es auch verdient hätten, weil wirklich viele Fehler mit dabei gewesen, viele Bälle weggeworfen und haben so ein bisschen selbst das Leben schwer gemacht, muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Und dann auch mit diesem am Ende knappen Sieg, glaube ich, kann man ganz, ganz zufrieden sein. Solche Liga muss man auch gewinnen, das ist ganz, ganz wichtig für sie. Hatten gute Torhüter, nur in Andreas Palicka, 4 Paradenquote von 33%, Mikkel Appelgren, 6 Quote von 27%, da ist man auch ein bisschen Besseres gewohnt. Der ägyptische Torhüter Karim Hendawi war wirklich sehr, sehr gut. 12 Paradenquote von 31%. Wirklich ein wichtiger Faktor für seine Mannschaft gewesen, die es lange Zeit offen gemacht haben. Und mit einer bisschen besseren Chancenbewertung von 51% waren diese aktuell, hätten die es vielleicht sogar schaffen können, diesen Unentschieden oder vielleicht sogar den Sieg zu holen. Also das war wirklich Rahmenmöglichkeiten. Aber die Ägypter haben auch dort so ein bisschen mit einer besseren Torchancenbewertung sich so ein bisschen selbst im Weg gestanden.
So sieht es also aktuell aus bei der Handball-WM 2019. Wir bleiben natürlich weiter für euch am kleinen Ball und werden auch in den nächsten Tagen weiter ausführlich über das Turnier berichten. Nächste Zwischenstation dann am Montag bei uns und dann gibt es ja abends dann vor allen Dingen auch noch den dritten Auftritt der deutschen Mannschaft. Über den werden wir dann natürlich auch sprechen. Hier bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Abonniert am besten den Handball-Feed oder den Anwurf-Feed oder am besten beides oder hört einfach generell rein bei meinsportpodcast.de, dann seid ihr immer bestens informiert, wenn es um Sport geht. Ihr kriegt alles hier bei uns in Podcast-Form zum Download auf unserer Webseite oder bei iTunes.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.